Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Das Unterbewusstsein ist halt etwas, was uns zu 95% im Alltag beeinflusst. Na, egal, ob jetzt bewusst oder unbewusst, egal, ob positiv oder negativ, also all unsere Ängste, unsere Selbstzweifel, unsere Überzeugungen, Werte, all das liegt halt da im Unterbewusstsein. Bei mir geht es halt wirklich darum, in einen Zustand zu kommen, die Probleme, die uns im Alltag beschäftigen, sei es Selbstzweifel, Ängste, Stress, Psychosomatik, Beziehungsprobleme oder sonstiges, dass wir die wirklich am Ursprung wieder lösen. Also, dass wir zurückgehen und schauen, okay, wo kommt dieses Thema denn eigentlich her?
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Heute begrüße ich ein neues Gesicht in der Runde. Ich habe ja, wie ihr merkt, eigentlich relativ häufig wiederkehrende Gäste bei mir. Ja, heute ein neues Experiment. Ich freue mich riesig darauf. Ein neues Thema, was ich total spannend finde, um das ich schon die ganze Zeit immer mal so herumgetänzelt bin. Und meine liebe Interviewpartnerin habe ich tatsächlich auch schon länger auf dem Schirm und ich habe es tatsächlich gewagt und ich habe sie angesprochen, nachdem ich sie zum wiederholten Mal in einem mega spannenden LinkedIn-Post gesehen habe. Heute bei mir Lisa Polacek, Hypnose-Coachin. Yay! Hallo Lisa!
Hallo! Danke für den netten Einstieg. Sehr ermutigend mit dem Hypnose-Coach.
Ey du, ich glaube, das ist ja sowieso ein Thema, wo jeder ja so schon seine eigene Meinung hat. Und ich glaube, viele haben jetzt im Kopf das Bild von sich, wie sie als Huhn um den Tisch laufen wahrscheinlich. Ja. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ich werde nämlich nachher hypnotisiert und werde dann als Frosch wahrscheinlich quakend vor dem Mikrofon sitzen. Ich freue mich schon drauf, Lisa.
Ich freue mich auch.
Genau, also heute geht es um das Thema Hypnose und zwar Hypnose im Coaching und wie das funktionieren kann. Und ganz kritisch gefragt, ob das die Abkürzung schlechthin ist, um alte Muster aufzulösen, ja, Glaubenssätze abzubauen und ja, sich danach wie ein neuer Mensch zu fühlen und total den Durchblick zu haben. Und genau. Liebe Lisa, magst du dich mal in wenigen Worten vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also danke erstmal für die Einladung, dass ich heute da sein darf und auch danke für den sympathischen Einstieg hier. Genau, also ich bin Lisa, bin Hypnose-Coach und ja, ich finde es immer so Vorstellungen total schwierig, weil man kann natürlich total viel erzählen, was mich irgendwie als Person ausmacht, was aber auch Hypnose macht und sonstiges. Deswegen kurz zu mir, ich wohne in Köln, in meiner absoluten Wunschstadt hier in Deutschland und fühle mich hier auch pudelwohl. Bin absolut sportbegeistert und seit einigen Jahren jetzt selbstständig. Und das war so ein Weg, den ich eigentlich nie dachte, dass ich den mal einschlagen werde, weil für mich die Selbstständigkeit immer ganz, ganz weit weg war. Und ja, tatsächlich eher immer so ein bisschen so selbstständig, auf gar keinen Fall, das ist gefährlich. Und jetzt habe ich damit meine absolute Leidenschaft gefunden und mache jeden Tag das, was ich einfach total liebe. Und das ist die Hypnose und das ist das Begleiten von anderen Menschen und einfach der Austausch damit und Menschen darum zu begleiten, einfach zu sich so zu finden. Und ja, das, was ich quasi, wo ich anderen helfe, das predige ich auch für mich selber. Also ich beschäftige mich einfach sehr, sehr gerne mit mentaler Gesundheit, mit Persönlichkeitsentwicklung und genau würde das sagen, dass mich das so als Person, glaube ich, auch einfach ausmacht.
Wann hat das bei dir begonnen, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
Mit Hypnose oder generell Persönlichkeitsentwicklung?
So? Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gesundheit.
Ich würde so sagen, ungefähr vor 6 Jahren.
Gab es da einen ausschlagenden Grund? Ausschlaggebenden Grund.
Ja, also ich war damals, also ich komme aus dem sozialen Bereich, habe ganz normal soziale Arbeit und psychosoziale Beratung im Master dann noch gemacht. Und das heißt, da wurde ich mit Themen konfrontiert, womit ich mich halt beschäftigen musste, was andere Menschen angeht, aber auch was einen selbst angeht. Also es war sehr, sehr viel Selbsterfahrung in den Studienbereichen da drin. Und dann wurde ich aber auch einfach mit eigenen Themen konfrontiert. Eigene Themen insofern, dass ich selber Ängste hatte, selber Selbstzweifel und das hat mich so auf diesen Weg gebracht, okay, irgendwie muss doch da noch mehr sein, als damit leben zu müssen Und deswegen bin ich in dieses ganze Thema dann noch mehr eingetaucht.
Jetzt frage ich noch mal tiefer. Wie ist dir das denn aufgefallen, dass diese Ängste dir halt mehr und mehr im Weg stehen? Also hast du auch irgendwie gemerkt, dass du nicht vorankommst? Hattest du immer wiederkehrende Konflikte? Also wie war das denn? Also wann hast du denn so diesen Schmerz dann gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, ich gucke mir das jetzt mal genauer an? Weil ich mache es ja ähnlich, weil ich irgendwann gemerkt habe, es geht so nicht. Und machen wir uns nichts vor, es ist halt extrem schmerzhaft. Und es ist kein kurzer Weg, den es da gibt.
Total. Also um vielleicht das einmal, da müsste ich jetzt einmal kurz ausholen. Aber also auf die Hypnose bin ich tatsächlich gestoßen, weil ich damals eine wahnsinnige Spinnenphobie hatte. Also ich hatte richtig, richtig Panik vor Spinnen und bin, also man kann sich es wirklich vorstellen, mit einfrieren, mit nicht mehr bewegen können, mit weinen und sonstigen. Ich konnte nicht in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus sein, wenn da irgendwie eine große Spinne war. Und dann war für mich aber das Ding, dass ich ein halbes Jahr nach Namibia wollte und ich mir dachte, okay, scheiße, wie soll ich das denn bitte hinbekommen, wenn ich so eine Panik davor habe? Und dann dachte ich mir, okay, Konfrontationstherapie, auf gar keinen Fall, ich werde keine Spinne auf die Hand nehmen, und habe nach Alternativen gesucht. Und da bin ich auf die Hypnose gestoßen und habe 2 Sitzungen gemacht und dachte mir danach, okay, krass, ich kann auf einmal im Raum mit Spinnen sein und kann die angucken, finde die nach wie vor nicht schön. Also es sind nach wie vor Tiere, die ich wirklich nicht attraktiv und schön irgendwie finde oder ästhetisch oder so. Aber ich bleibe ruhig und ich bin dann halt einfach so, okay, ich suche mir irgendjemanden oder mache sie halt selber, je nachdem, auch weg. Und da dachte ich mir, okay, das kann nicht sein, dass ich mein Leben lang Panik davor hatte, mich so eingeschränkt gefühlt habe und dann nach 2 Sitzungen auf einmal damit fein bin. Und deswegen war so die Hypnose da schon mal so das erste Mal in meinem Leben. Und dann war aber irgendwann so ein Zeitpunkt, wo ich enorm, da komme ich so zu dem Punkt mit Schmerz, ich hatte enorm viele körperliche Symptome. Also ich sah ständig beim Arzt, hatte Schwindel, hatte Übelkeit, hatte Bauchschmerzen und wusste einfach nicht, woher das kommt. Und ich habe dann irgendwann auch so die Angst vor der Angst entwickelt, hatte dann immer so Schwindelattacken und wusste einfach nicht, was das ist. Und dann bin ich irgendwann darauf gestoßen, okay, ich glaube, das ist einfach psychosomatisch, und war dann in Therapie und habe das dann da auch alles rational verstanden, aber wirklich lösen konnte ich es damit nicht. Also ich habe es zwar vom Verstand her irgendwie greifen können, okay, da stecken noch andere Gründe dahinter, aber wirklich an der Wurzel zu lösen, das hat dann die Hypnose dann wieder gemacht. Und da bin ich dann das zweite Mal darauf gestoßen und das war für mich der Grund zu sagen, okay, das ist ein so krasses Tool und ich muss das unbedingt selbst lernen. Und genau, das war quasi der Weg dahin. Und der Schmerz war halt so groß, dass ja, ich da dann einfach nochmal Alternativwege eingeschlagen bin.
Hast du dann bei dir dann ausschließlich dann angefangen mit Hypnose das anzugehen? Oder bist du auch noch in klassische Coachings oder Therapien gegangen? Also hat das ausgereicht?
Also genau, ich war ganz am Anfang, war ich erst bei einer Tiefenpsychologin und habe da so die ganzen Zusammenhänge verstanden, dass die körperlichen Symptome halt mit Psychosomatik und so zu tun haben. Und dann war ich irgendwann nochmal bei einer Verhaltenstherapeutin, fand das auch ganz spannend und die hat mir auf jeden Fall nochmal mehr geholfen als das Tiefenpsychologische. Aber dann habe ich halt mir eine Hypnose-Therapeutin, Hypnose-Coach gesucht und habe währenddessen oder zeitgleich auch dann noch die Ausbildung gemacht und habe mich von ihr auch begleiten lassen und war quasi im Coaching und in Ausbildung gleichzeitig. Und da habe ich dann wirklich die ganzen Themen dann nach und nach alle, bin ich die angegangen, habe die gelöst.
Krass, also aus allen Rohren geschossen sozusagen.
Ja, ja, genau.
Mich interessiert das, nochmal zurück zu der Spinne, mich interessiert das total. Hast du auch verstanden, woher die Angst kommt?
Ja, also es ist einmal so ein bisschen ein Verantwortungsthema gewesen, dass ich dann übernommen habe von meiner Mama. Also es hat einmal schon ein bisschen tatsächlich, ich glaube, wir waren bei einer Sitzung im Mutterleib, dass ich im Mutterleib das Gefühl hatte, ich muss die Verantwortung für meine Mama übernehmen, dass sie irgendwie glücklich ist, dass sie zurechtkommt, weil sie hatte auch Angst vor Spinnen. Und ja, die Beziehung zu meinem Papa war nie so, also zwischen meinen Eltern nie so gut. Ich bin auch Scheidungskind. Und dementsprechend hatte ich immer so dieses Gefühl, okay, ich bin für ihr Glück verantwortlich. Und dann gab es aber auch noch mal einen Punkt, da war ich bei meiner Tante zu Besuch und da war ich noch super jung und sie hat Harry Potter und die Kammer des Schreckens geschaut und da laufen so super große Spinnen ja aus dem Keller raus.
Ja klar, ja. Jeder Harry Potter-Fan kennt diese Szene, natürlich.
Und ich durfte es eigentlich gar nicht mitschauen, aber habe aber heimlich immer so die Augen so aufgemacht und so und war damit komplett überfordert, weil ich so dachte, ach du Scheiße, im Keller kommen so viele Spinnen raus und das war für mich als Kind Horror.
Wie alt warst du da?
5. Ich bin auch nach wie vor kein Harry Potter Fan, vielleicht auch deswegen, aber...
Ja, die Spinne kommt auch nochmal wieder.
Ja.
Ganz kurz an dieser Stelle, danke, dass du so unvorbereitet jetzt mir diese Fragen beantwortet hast, so bereitwillig, weil das war ja eigentlich gar nicht gerade abgesprochen, dass ich dich jetzt so privat dann frage.
Sehr gerne.
Danke dir. Also habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen, als du das gerade auch erzählt hast, dass du in der Einsitzung im Mutterleib warst.
Mhm.
Das finde ich auch immer wieder faszinierend. Also ich habe ja auch schon Breathwork-Sessions gemacht und auch aktuell mache ich auch Körpertherapie, wo man ja auch, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Art Hypnose ist, in der man sich befindet, aber man begibt sich ja dann mittels Atmung, wie so eine Art kleine Hyperventilierung, dass man dann so eine Art Trance ist. Ne?
Mhm.
Und wo ich da manchmal bin, das ist total abgefahren. Deswegen, ich finde das immer wieder spannend. Also im Mutterleib war ich noch nicht, aber echt cool, dass sowas überhaupt geht.
Ja, ja, total. Also ich finde es auch immer wieder faszinierend.
Bei Hypnose denken ja viele mal so ja, an eine Bühne, ne, ans Zaubern und weiß ich nicht, ob David Copperfield, weiß ich nicht, hypnotisiert hat und dass die Menschen halt alle willenlos sind. Wie ist es denn bei einer Hypnose? Also wie funktioniert Hypnose und kann ich gesteuert werden? Kann ich tatsächlich jetzt gleich um den Tisch hier quaken springen? Was steckt denn wirklich dahinter?
Also ich glaube, da muss man einfach ganz klar davon unterscheiden, es gibt Showhypnose und es gibt die therapeutische Hypnose. Und ich mache die therapeutische Hypnose. Das heißt, mit Show habe ich gar nichts am Hut. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, wie es funktioniert. Also ich weiß, dass es Blitzinduktionen gibt, also wie man einen Mensch in so einen Zustand halt bringt. Und das ist auf jeden Fall auch möglich. Aber wie das Wort ja auch schon sagt, es ist Show am Ende des Tages. Und um vielleicht die ganze Spannung ein bisschen rauszunehmen, aber es werden die Leute vorher vor so Bühnenauftritte auch immer erstmal getestet und geschaut, inwiefern, wie suggestibel sind die. Und wenn die halt gut darauf anspringen und sehr, sehr offen sind für etwas, dann werden die auf die Bühne halt eingeladen. Und wenn die aber auf der Bühne merken, okay, der wehrt sich irgendwie dagegen oder hat da ist er gar nicht offen für, werden die auch sofort wieder runtergeschickt. So, und das heißt, es geht da halt um Belustigung. Das hat aber mit der Hypnose, mit der ich zu tun habe, nichts zu tun und ich kann das auch gar nicht. Also bei mir geht es halt wirklich darum, in einen Zustand zu kommen, die Probleme, die uns im Alltag beschäftigen, sei es Selbstzweifel, Ängste, Stress, Psychosomatik, Beziehungsprobleme oder sonstiges, dass wir die wirklich am Ursprung wieder lösen. Also dass wir zurückgehen und schauen, okay, wo kommt dieses Thema denn eigentlich her? Und dafür gibt es halt immer bei mir ein Vorgespräch, wo ich erstmal ein bisschen Infos über ein Thema bekomme. Heißt, wir steigen erstmal thematisch, rational sozusagen in das Thema ein. Und dann leite ich über in diesen sogenannten Trance-Zustand, den du halt eben auch selber beschrieben hattest. Das heißt, es ist so ein Entspannungszustand, wo man vom Körper her tiefenentspannt ist, aber gleichzeitig hochkonzentriert. Und das ist nochmal ein bisschen vom Zustand, kann man sich vorstellen, eine Ebene tiefer als ein Meditationszustand. Und das öffnet quasi so das Tor zum Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist halt etwas, was uns zu 95% im Alltag beeinflusst. Na, egal, ob jetzt bewusst oder unbewusst, egal, ob positiv oder negativ, also all unsere Ängste, unsere Selbstzweifel, unsere Überzeugungen, Werte, all das liegt halt da im Unterbewusstsein. Und mit der Hypnose haben wir halt die Möglichkeit, da halt drauf zuzugreifen und dann halt zu schauen, okay, wo kommen die einzelnen Dinge her. Und so bin ich dann halt, ich sage immer, es ist ein Gespräch mit geschlossenen Augen. So sage ich es eigentlich immer, weil du bist nicht willenlos, sondern wir reden die ganze Zeit weiter. Es schläft keiner, es ist keiner willenlos, sondern es ist einfach so, dass ich, theoretisch könnte ich jetzt einfach sagen, mach mal die Augen zu und wir würden weiterreden. So. Und ich kriege die ganze Zeit Rückmeldung von dir. Was funktioniert? Was nimmst du wahr? Was fühlst du? Und darauf gehe ich ein und gehe quasi mit dir, quasi mit dem, was du mir an Futter gibst, gehe ich sozusagen mit und habe meine Methoden dann.
Was ich ja auch immer dann so faszinierend finde, wenn Joel, mein Mann, wenn der sich in so einem, im Prinzip in so einem Trance-Zustand oder Hypnose-Zustand befindet, er sieht häufig Bilder. Bei mir sind es häufig Schlagworte, die mir ins Gedächtnis kommen. Was begegnet dir so? Also Bilder sind Schlagworte. Was erzählen deine Klientinnen, was bei denen dann so passiert?
Also es hängt sehr viel davon ab, über welchen Kanal man gerade empfängt. Also es gibt Menschen, die sind sehr visuell veranlagt. Das wäre jetzt zum Beispiel in eurem Fall, dass er zum Beispiel Bilder sieht oder Schlagwörter. Ne? Das heißt, ihr seht das vor euch visuell. Es gibt Menschen, die sind eher auditiv veranlagt, die hören zum Beispiel sehr viele Stimmen. Es gibt Menschen, die sind kinästhetisch veranlagt, die fühlen sehr, sehr viel. Es gibt auch Menschen, die riechen und schmecken Dinge. So. Also es heißt, jeder hat einen unterschiedlichen Kanal. Manchmal sind auch alle angesprochen. Es kann auch total variieren, dass an dem einen Tag so, an dem anderen Tag so. Und was dann genau wahrgenommen wird, ist immer total individuell. Es gibt auch Menschen, die nehmen am Anfang erst Farben wahr und dann gehen die irgendwann ins Gefühl über. Ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich selbst das erste Mal das gemacht habe, nichts sehen können, alles übers Gefühl gemacht. Und das kam dann erst mit der Zeit, dass ich auch Bilder gesehen habe. Und deswegen, das ist so das Spannende, dass man vorher nie weiß, was kommt. Also man kann natürlich drüber reden, man kann eine Ahnung haben von dem, in welche Richtung das gehen kann, aber eventuell kommt was ganz, ganz anderes. Und deswegen ist das immer sehr spontan und individuell, was dann sich zeigt.
Wie ist das? Mir fällt gerade ein, ich hatte ja auch meine Podcast-Aufnahme gehabt mit Sandra Quedenbaum, die ist Expertin für Hochsensibilität. Merkst du da auch in deiner Arbeit Unterschiede, wie die Klienten und Klientinnen bei dir reagieren, ob wenn sie hochsensibel sind oder eben eher, ja, standardsensibel? Also kommen die schneller rein? Ist das bei denen alles sehr viel schneller und intensiver? Hast du da irgendwie Erfahrung?
Würde ich nicht sagen. Also natürlich fühlen die auch nochmal sehr, sehr viel. Also das sind auch mehr viele Menschen, die eher mehr übers Gefühl gehen. Aber dass sie schneller reinkommen, würde ich nicht sagen. Und auch die Menschen, die am Anfang sagen, oh ja, ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert oder sonstiges. Auch da, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwas nicht funktioniert. Also jeder kommt in diesen Zustand, weil es ein natürlicher Zustand ist, den wir so oder so jeden Tag halt unbewusst halt einnehmen. Und dementsprechend gibt es das eigentlich wenig. Und gerade die Menschen, die eher sagen, die haben sich noch nie mit sich selbst auseinandergesetzt, bei denen ist es teilweise so intensiv, dass die selber am Ende so sind, so huch, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so krass ist. Aber es ist halt irgendwie so das Schöne da dran. Ne? Es kommt halt auch immer so ein bisschen auf die Veränderungsbereitschaft, glaube ich, auch drauf an.
Ja, das hatte ich tatsächlich bei der Einkörpertherapiesitzung. Saßen wir uns gegenüber und ich saß so da und dann fragte mich dann die Therapeutin, und? Nur diese Frage. Ich sage so, ist nichts, kommt nichts. Ich mach mal die Augen zu. Ich saß dann so da und es passierte nichts. Und dann fragte sie mich so, was denkst du denn gerade? Ich sage so, dass ich das nicht kann. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das hier nicht. Das funktioniert hier nicht. Mhm. Und zack, Lisa, war ich drin im Thema. Ja. Und hab's gar nicht gemerkt. Das ist so krass. Und dann ging's los. Dann waren wir in diesem Thema drin. Ich kann's nicht. Ich kann die Dinge nicht, ich kriege das sowieso nicht hin, das wird sowieso nicht gut werden. Obwohl ich gedacht habe, am Anfang, ich kann es nicht, ich bin da gar nicht drin und bin da direkt reingeschlittert. Also das muss ich sagen, das war schon echt krass.
Ja, und das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Also genau diese Überzeugung so, ja, funktioniert das überhaupt? Und dann ist es genau bei den Menschen, dass sie auf einmal sich dann ertappen so, oh, okay, ich bin jetzt gerade so voll im Prozess drin. Und also deswegen, ne, ich kann das total verstehen, weil das ist ja auch total ungreifbar. Es ist etwas, was viele Menschen nicht kennen. Auch Körpertherapie ist ja jetzt auch nichts, was, glaube ich, ein sehr gängiger Beruf ist oder beziehungsweise etwas, was viele Menschen schon mal gehört haben. Und dementsprechend geht man erstmal davon aus, kann ich nicht. Kenne ich nicht, so, ne? Und das ist aber totaler Quatsch. Wenn du da eine gute Anleitung hast, wenn du der Person vertraust, dann bin ich zu 1000% sicher, dass jeder das hinbekommt.
Aber da fällt mir gerade ein, also bei Körpertherapie weiß ich es gar nicht, aber vielleicht weißt du das ja. Ist das eigentlich schulmedizinisch anerkannt oder gilt das dann auch eher so Richtung Heilpraktikertum, dass das nicht so diesen Rückhalt hat?
Das ist eine gute Frage, aber dadurch, dass Körpertherapie an sich, also ich möchte jetzt hier nichts Falsches verbreiten, aber ich glaube, es ist keine klassisch anerkannte Therapiemethode wie jetzt irgendwie einen Verhaltenstherapeut. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Sonderleistung. Also es ist natürlich nachgewiesen, dass das total die Benefits hat und das ist ja auch offensichtlich. Also der Körper hängt einfach mit allem so zusammen und den muss man so mit reinnehmen. Aber inwiefern das unter die klassische Medizin so fällt, glaube ich halt eher nicht. Ich glaube, das ist genauso wie mit der Hypnose, dass das halt einfach noch als Alternative so gilt, obwohl das eine anerkannte Therapiemethode an sich ist.
Und teilweise einfach viel wirksamer. Also ich merke das immer mehr im Vergleich jetzt zu den zwei Psychotherapien, die ich gemacht habe, habe ich den Eindruck, dass all die Coachings, die ich danach gemacht habe und jetzt vor allem auch die Körpertherapie, dass das so viel mehr gebracht hat als diese am Ende 6 Jahre Therapie.
Ja, total. Und ich muss leider sagen, dass ich das sehr, sehr häufig auch wahrnehme. Und ich meine, klar ist das natürlich für mich als, wenn man jetzt rein nur vom Job betrifft, total hilfreich, weil ne, die Leute irgendwo merken, sie kommen mit dem anderen nicht weiter und dann halt auf mich zukommen. Aber gleichzeitig würde ich mir halt wünschen, dass diese Methode, die ich anwende oder auch jetzt zum Beispiel mit der Körpertherapie, dass das viel mehr verbreitet wird, um mehr Menschen so zu helfen. Weil am Ende des Tages ist es halt einfach nicht nur die Ratio, sondern halt auch vor allem das Gefühl und der Körper, der da halt mit reingeht. Und die Emotionen setzen sich nun mal im Körper fest und in Organen und in Faszien und sonstigen. Und das heißt, wenn wir den halt außen vor lassen, dann können wir halt auch einfach nicht die Wurzeln dahinter halt lösen. So, und ich habe ganz viele, die wirklich Jahre in Therapie waren und sagen, die verstehen alles, das sind die reflektiertesten Menschen, ne, aber trotzdem reagieren sie auf alle Themen. Und das tut mir immer im Herzen weh, weil ich weiß, ich war da auch, aber ich bin halt mittlerweile frei von diesen Themen. Und irgendwo ist es schön, weil ich weiß, okay, ich kann denen halt helfen. Aber für die ist es dann, gerade nachdem wir angefangen haben und nach ein paar Sitzungen, wo sich Themen komplett gelöst haben, schauen die mich teilweise halt auch verdutzt an und fragen sich so, wieso habe ich jahrelang da reingesteckt und bin immer wieder dahin gegangen und hatte immer das Gefühl, es löst sich irgendwie nichts weiter oder bleiben auf der gleichen Stelle stehen und innerhalb von so kurzer Zeit lösen sich wirklich Themen auf. Das ist halt irgendwo Frust, natürlich auch gleichzeitig totale Freude, dass es möglich ist.
Ja, bin ich 100% bei dir, weil das genau mir auch so geht. Und das ist bei mir dann auch oftmals ist, ich habe es total verstanden und das sage ich auch ganz oft, dass es aber in den Zellen nicht angekommen ist. Und ja, dann gehst du aus so einer Körpertherapie-Sitzung raus oder in deinem Fall, ich gehe mal ganz stark davon aus, das ist fast gleich oder ähnlich und bist gefühlt 100 Kilo leichter. Und das ist dann manchmal das Irritierende. Ich kann es mir gar nicht richtig erklären. Und wer mich kennt, weiß, ich bin sehr, sehr stark im Kopf verhaftet. Also es ist spannend, dass ich habe eine Folge erst aufgenommen zum Thema Herz über Kopf, wo es genau darum geht, dass 95% im Unbewussten stattfinden und nur 5% eigentlich in unserem Verstand. Und ich bin sehr, sehr stark eigentlich immer in meinem Kopf verhaftet geblieben und konnte mir alles erklären, was du auch gerade gesagt hast. Total verstehen, warum ich in den Dingen so bin und in den Dingen so bin. Ach, und da kommt das daher. Interessant. Aber an dem Lebensgefühl an diesem, dass es nicht mehr auf der Brust sitzt, davon war halt nichts zu spüren.
Ja.
Und als ich aber aus diesen Sitzungen rausgekommen bin, war das irgendwie weg. Und ich konnte aber gar nicht sagen, warum das jetzt plötzlich verschwunden ist. Kannst du mir das sagen?
Warum das am Ende dann verschwunden ist?
Ja.
Es ist ja im Endeffekt so, dass ja jedes Thema, je länger wir es irgendwie unterdrücken, desto mehr setzt sich das halt fest. Und irgendwo muss es sich ja festsetzen. Und da der Körper unser größter Bestandteil von uns ist oder das, wo wir halt drin leben, setzt es sich halt auch im Körper fest. Und deswegen sind auch die einzelnen körperlichen Symptome, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kloß im Hals hat oder einen Druck auf der Brust oder so, sind das alles immer Hinweise dafür, dass da Themen darunter sind. So, und unser Körper ist halt am Ende des Tages ein Kompass, den wir so auch sehen dürfen. Das heißt, ne, ein Kloß zum Beispiel im Hals ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, für unausgesprochene Konflikte, weil etwas nicht ausgesprochen wird und deswegen setzt sich etwas im Hals so fest. Und genauso ist es auf der Brust. Brust ist ganz häufig mit Trauer verbunden und mit Schmerz und Verlust. Und das heißt, solange das irgendwie da nicht verarbeitet wurde, ist dann halt dieser Druck auf der Brust da. Und sobald sich ein Thema löst, dann löst sich das halt auch körperlich gesehen wieder da, wo es sich halt irgendwann mal festgesetzt hat. Und deswegen ist es so wichtig, den Körper da halt aktiv mit einzunehmen.
Ja, ich finde das so spannend. Bevor wir weitergehen, was Hypnose eigentlich so für was das genau wirken kann und noch weitere Details. Klappt es generell bei jedem oder braucht es Voraussetzungen?
Also ich sage immer, es klappt bei jedem, weil es einfach etwas Natürliches ist. Du kannst dir das halt vorstellen, wie wenn du zum Beispiel Fernsehen schaust oder wenn du einen Film dir anschaust, dann konzentrierst du dich ja auf den Film und bist ja voll bei dem Film und alles im Außen schaltest du in dem Moment ab. Und wenn es aber klingelt oder wenn du angerufen wirst, dann nimmst du das ja trotzdem wahr. Und genau das ist so der Zustand von einer Hypnose. Du shiftest den Fokus von außen nach innen, bist aber gleichzeitig hochkonzentriert. Und wenn du irgendwie auf Toilette musst, dann gehst du halt auf Toilette so. Und deswegen gehen wir automatisch in diesen Zustand. Das Tagträumen, das kurz vorm Einschlafen, das sind alles so diese Zustände, die vergleichbar sind mit der Hypnose. Und dementsprechend ist das nichts, was man können muss, sondern das machen wir automatisch. Und also ADHS-Menschen haben manchmal ein bisschen mehr Schwierigkeiten, um da reinzufinden, einfach weil die halt häufig sich bewegen und viel irgendwie dann irgendwo abschweifen oder so. Aber auch die kriegen das auch hin. Also das heißt, ich persönlich sage, jeder kriegt das hin und jeder kann das auch in Anspruch nehmen, wenn man die Bereitschaft hat, etwas wirklich ändern zu wollen. Ich persönlich lasse nur die Finger von einigen psychischen Krankheiten weg. Also das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel schizophren ist oder Wahnvorstellungen hat, das sind Dinge, wo ich auf gar keinen Fall mitarbeiten würde, weil das einfach bestimmte Zustände sind, die einfach unvorhersehbar sind.
Ja, ganz kurze Frage dazu. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich bei meiner Körpertherapie bin, wenn es mich juckt, dann denke ich mal, nee, Marika, das musst du aushalten, weil sonst machst du ja diesen wunderbaren Zustand kaputt. Ist das so?
Nee, oder darf ich mich kratzen? Also, du machst dich eher damit kaputt, indem du dann die ganze Zeit denkst, oh nein, es juckt und du kannst dich nicht kratzen. Also deswegen, das nächste Mal, wenn du da irgendwie das Gefühl oder den Impuls verspürst, dich zu kratzen, kratz dich bitte, weil das bringt dich weniger raus, als wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, es juckt, es juckt, es juckt und ich darf mich nicht bewegen.
Okay, puh. Ja, sehr schön. Das war wirklich, das klingt bescheuert, aber das ist genauso auch in der Meditation.
Ja.
Und wenn es mich dann irgendwie juckt an der Nase oder es zwickt im Rücken, habe ich dann Angst.
Unbedingt machen.
Okay, alles klar. Du hattest gerade auch erwähnt, dass du von Krankheitsbildern wie Schizophrenie Abstand hältst, einfach weil du natürlich nicht weißt, was kann da alles hochkommen. Besteht denn die Gefahr, dass du in so einer Hypnose auch schwerwiegende Traumatisierungen aufdeckst, die vielleicht die Klientin oder der Klient gar nicht mehr wusste?
Also deswegen heißt es ja auch Unterbewusstsein, weil es uns halt oft nicht bewusst ist. Mhm. Und dementsprechend können natürlich auch Dinge hochkommen, die man vielleicht so gar nicht greifen konnte oder die man halt sein Leben lang verdrängt hat. Das kann durchaus passieren, dass dann Sachen hochkommen. Und dementsprechend ist es halt auch super wichtig, dass man da halt dann auch drauf eingeht und dass man halt auch das anschaut und diese Situation überschreibt, weil all diese ganzen Erinnerungen, all die Traumata, die wir haben, sind ja am Ende nichts mehr als eine Erinnerung in unserem Kopf. Wir haben all diese ganzen Situationen haben wir überlebt und überstanden. Und sich dessen auch einfach mal bewusst zu machen, du wärst heute nicht hier, wenn du diese Situation nicht überstanden hättest, das halt einfach mal auf körperlicher Ebene ankommen zu lassen und das innere Kind sozusagen darüber aufzuklären, Moment mal, du bist sicher, weil sonst wärst du heute ja nicht hier. Das ist halt super wichtig, weil es ist nicht dein jetziger Verstand, der das glaubt, sondern das ist das innere Kind, was halt immer noch glaubt, dass es in dieser Situation feststeckt.
Dieb.
Dieb.
Und so. Ja. Ich merke gleich, wie ich mich entspanne. Mhm. Das ist echt spannend. Welche Themen eignen sich denn besonders gut für Hypnose? Also wenn ich ein Thema habe, mit welchen Themen soll ich bestenfalls zu dir kommen?
Also die einfachste Antwort ist alle. Aber tatsächlich, das Spannende ist ja, Menschen kommen mit unterschiedlichen Themen zu einem, aber oft stecken eigentlich die gleichen Themen dahinter. Also wenn jetzt jemand sagt, ich muss irgendwie ständig irgendwie leisten oder sonstiges, sind das halt häufig irgendwelche Glaubenssätze, die dahinter stecken, dass Liebe mit Leistung gekoppelt wurde. Das kann sich aber in unterschiedlicher Hinsicht halt irgendwie zeigen. Und deswegen laufen die meisten Themen immer wieder darauf zurück, Selbstwertthemen, Ängste, Glaubenssätze, die sich etabliert haben, dann kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, wie reflektiert ist eine Person. Manche wissen halt einfach schon, was ihr Thema ist, dann kommen die halt auch direkt mit der Überzeugung, hey, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht schön, so wie ich bin oder ich werde nicht gesehen. Die können das schon sehr, sehr genau beschreiben. Manche sagen aber auch einfach, boah, ich bin so ein Perfektionist oder ich habe körperliche Symptome und komme dann damit zu mir. Trotzdem steckt aber auch hinter Psychosomatik halt ganz, ganz viel Glaubenssätze, ganz viele Ängste. Und das heißt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, inwiefern hat man schon den Zugang zu sich und inwiefern ist man schon reflektiert. Aber im Endeffekt fange ich eigentlich alles, wie außer diese Ausnahmen, die ich eben gesagt habe, eigentlich alles auf, weil irgendwo alles einen ähnlichen Ursprung hat. Halt individuell gesehen, natürlich mit der eigenen Geschichte, aber dass ja eigentlich nur die verschiedenen Symptome sind, die dann halt genannt werden. Also auch bei Rauchentwöhnung zum Beispiel, dann geht man davon aus, es geht ums Rauchen, aber auch da steckt halt oft irgendwie so dieses Gefühl von, ich möchte dazugehören, weil sonst fühle ich mich alleine oder ich muss irgendwas kompensieren, weil sonst darf ich mir keine Pausen nehmen, weil wenn ich mir Pausen nehme, ein Raucher nimmt sich Pausen, indem er rausgeht und sonst erlaubt er sich keine Pausen zu nehmen, weil vielleicht Pausen als faul irgendwie angesehen wurden. Und dementsprechend ist das halt einfach nur ein anderes Symptom, was genommen wird oder beschrieben wird, aber der Ursprung ist halt häufig der gleiche.
Okay. Ich habe mich noch nie mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ich war noch nie bei einer Therapie. Ich habe noch nie, keine Ahnung, mich mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Kann ich direkt einsteigen mit Hypnose? Oder sollte ich vorher vielleicht einfach mal mit jemandem gesprochen haben, um in den Verstand zu gehen?
Also dadurch, dass ja jede Hypnose immer mit einem Vorgespräch auch anfängt, sind wir am Anfang ja auch immer erstmal so, dass ich Zusammenhänge erkläre, dass da schon sehr, sehr viel klar wird. Und für manche ist das schon ein riesengroßer Input. Aber du kannst direkt damit anfangen. Also es gibt keine Voraussetzungen, die man irgendwie haben muss. Ich habe da immer meinen Bruder vor Augen, der wirklich so gefühlt einer der unverbundensten Menschen irgendwie so ist und sich noch nie so mit sich selbst so groß auseinandergesetzt hat. Und der hatte halt ganz lange wirklich richtig starke Migräne mit Übergeben und mit ständigen Kopfschmerzen und so. Und mit dem habe ich auch einfach direkt angefangen. Und siehe da, er musste sich nicht mehr übergeben. Er hat, anstatt irgendwie jede Woche Tabletten zu nehmen, ich glaube nur noch einmal im Jahr eine Tablette genommen. Und deswegen ist es alles möglich, wenn man halt wirklich auch eine Veränderung halt möchte.
Jetzt im Fall von deinem Bruder, war er danach mal beim Arzt und hat sich nochmal untersuchen lassen? Also sind da auch die Werte anders geworden, dass es auch körperlich tatsächlich nachweisbar ist, dass da eine Besserung eingetreten ist?
Naja, der ist halt nicht mehr zum Arzt gegangen, weil er keine Probleme mehr hat.
Okay. Er hätte ja sein können, dass er sich Hirnströme hat messen lassen und dann wurde das auch wirklich sozusagen sichtbar oder so.
Da kann ich ein eigenes Beispiel zu liefern mit Asthma. Ich hatte mein Leben lang Asthma und habe tatsächlich auch, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, bestimmt über 5, 6 Jahre jeden Tag Cortisolspray nehmen müssen. Und dann bin ich das aber irgendwann angegangen, weil ich gemerkt habe, okay, da steckt bei mir eigentlich ein psychosomatisches Thema halt hinter. Also ich bin auf die Welt gekommen und mir ging es super, hatte kein Asthma, keine Krankheit, nichts. Dann kam irgendwann 2 Jahre später mein Bruder auf die Welt und hat natürlich, und ich war davor das einzige Kind, die ganze Aufmerksamkeit natürlich auch bekommen. So, und er hat aber Asthma. So, das heißt, meine Mutter musste sich extra viel um ihn kümmern, war immer mit diesen Lungengerätern irgendwie da, was es früher noch gab. Und ich dachte mir halt, okay, ich habe keine Aufmerksamkeit mehr. Das heißt, ich habe natürlich alles auf meinen Bruder auch so geschoben. Und nach 2, 3 Jahren hatte er kein Asthma mehr. Und ich habe aber für mich etabliert, okay, wenn ich Asthma habe, dann kriege ich die Aufmerksamkeit und die Liebe von meiner Mutter. Habe also dann, als er das nicht mehr hatte, habe ich das entwickelt. Und habe natürlich Aufmerksamkeit bekommen. So, und deswegen musste ich da koppeln, ich muss nicht krank sein, um geliebt und gesehen zu werden. Und als ich das aufgelöst habe, war auch mein Asthma weg. Und dann war ich irgendwann nochmal beim Lungenarzt, bei meiner jährlichen Kontrolle. Und er war auch so, ja, die haben keine Werte mehr, ne? Da ist irgendwie alles super. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben oder was sie getan haben. Aber auf jeden Fall müssen sie kein Spray mehr nehmen. Und dann habe ich ihm das halt auch gesagt, dass ich halt das mit Hypnose halt angegangen bin. Und er war so, ah, krass, okay, spannend. Ist er nicht groß drauf eingegangen, aber genau das gleiche auch mit Allergien. Meine Allergiewerte sind auch alle dadurch weggegangen.
Es ist 1:1 die Geschichte von Joelle. Also nicht jetzt die Ursache, aber da war es auch in der Kindheit. Er war aber nicht bei Hypnose, sondern er war bei einer TCM-Frau, also bei traditioneller chinesischer Medizin. Und sie hatte ihn auch, natürlich mit vielen Gesprächen, sie hatte auch noch Kräuter. Ich glaube aber auch, dass es vor allem die Gespräche waren. Und er war auch mit Cortisolspray und seit der frühesten Kindheit im Prinzip. Ja, und morgens und abends. Und dann wollte der Lungenarzt auch, dass er die Dosis verdoppelt. Joelle ist damals hingegangen zu dem Lungenarzt und hat gesagt, hier, das weiß ich nicht. Ja, dann verdoppeln Sie das mal. Und da hat dann schon gesagt, nee, das kann doch nicht sein. Und ich weiß gar nicht, ob das, glaube ich, sogar der Ursprung war, dass er dann zu Katja gegangen ist, zu unserer TCM-Frau. Und dann hat sie ihn behandelt. Und das war wirklich krass. Also der hatte dann wirklich dieses Cortisolspray wegpacken können. Er hat immer noch hin und wieder Salbutamol. Ja. Genau, das Notfallspray, das Salbutamol, was ja gleich dann sozusagen wirkt. Aber ansonsten, und auch mit Allergien ähnlich. Er hat dann aber gesagt, er würde am liebsten sein Cortisolspray in Epoxidharz gießen und dem Lungenarzt schicken. Weil der hat das nämlich verlacht. Der hat nämlich verlacht und hat gesagt, nee, so ein Quatsch. Ah. Ja, und mittlerweile ganz, ganz normal joggen gehen und kriegt halt einfach keine Asthmaanfälle. Also echt eine krasse Geschichte.
Ja, total. Und deswegen, das ist auch für mich immer so der Grund, warum ich anderen Menschen immer dazu empfehle, nicht bei jeder Situation zum Arzt zu rennen, sondern sich das ganzheitlich halt auch anzuschauen. Na, weil in den meisten Fällen, ich würde sagen zu 90% der Fälle, stecken halt einfach psychosomatische Ursachen dahinter.
Weißt du, was ich so schade finde? Dass es teilweise so einfach sein könnte, manche Dinge zu lösen. Und viele das einfach gar nicht machen, vielleicht auch gar nicht wissen. Deswegen hoffe ich immer, dass durch meinen Podcast dann möglichst viele von allen möglichen Themen, die ich anspreche, mitbekommen und das vielleicht mal sich angucken und nicht gleich sagen, oh, das ist so ein Quatsch, jetzt erzählt sie ja schon wieder über Gefühle und so ein Kram. Mhm. Weil ich glaube, also es wird uns viel Geld sparen, es wird uns viel Zeit sparen, viel Nerven.
Ja, kann ich zu 1000% genauso unterschreiben.
Du hattest das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn so diese, wenn du jetzt so an deine Klientinnen und Klienten denkst, so diese typischen inneren Wahrheiten, die so bei diesen Hypnosen auftreten? Also du hast es schon ein bisschen angedeutet, nicht liebenswert oder nicht schön. Was sind denn so, wo du sagst, das sind immer so wiederkehrende Dinge? Ich würde mal eins vorschlagen, wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich bin nicht gut genug.
Der Klassiker, ja. Also ich glaube, ich habe noch keine Person getroffen, die diese Überzeugung noch nicht hatte. Also gibt es meiner Meinung nach nicht. Vielleicht wirkt sich das anders aus in anderen Symptomatiken, aber trotzdem hat jeder diesen Glaubenssatz irgendwann schon mal in seinem Leben gefühlt. Bin ich mir zu 100% sicher. Also deswegen der Glaubenssatz, und das ist so spannend, weil teilweise arbeiten wir an diesem Glaubenssatz häufig mit mehreren Sitzungen, aber halt für unterschiedliche Symptome. Und wir kommen immer wieder auf diese Überzeugung so zurück. Und der ist so prägend für so viele Menschen. Und ja, geht halt auch einfach sehr, sehr tief. Und es ist auch häufig so dieses, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht verstanden oder ich werde nicht gehört. Das ist sehr, sehr häufig auch noch ein Fall. Ganz, ganz viel ist mit, wenn ich Leistungen erbringe, dann werde ich geliebt. Also ne, die Kopplung zwischen Leistung und Liebe ist enorm. Ja, und dann halt so Sachen wie, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm. Das kommt auch sehr, sehr viel aus der Schulzeit, ne? Wenn irgendein Lehrer irgendwie einem was sagt, so, du schaffst das nicht oder warum bist du eigentlich auf dem Gymnasium, du gehörst eigentlich auf die Hauptschule. Boah, also das ist auch schon sehr, sehr häufig gefallen. Ja, also das sind so die klassischen Überzeugungen.
Sag mal, bei dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, habe ich gerade so im Kopf, vielleicht ist das, weiß ich nicht, steile These. Also erstens kam mir der Gedanke, wie müsste man denn aufwachsen, dass man eben diesen Glaubenssatz nicht hat? Und zweiter Gedanke war, wenn man diesen Glaubenssatz nicht hat, wäre das nicht eventuell aber dann eine Person, die komplett von sich überzeugt ist und gegebenenfalls dann auch einen Mangel an Mitgefühl, vielleicht Demut für manche Dinge hat und eben nicht hat und dadurch vielleicht eher problematisch ist und dass uns dieser Glaubenssatz, auch wenn er uns häufig im Weg steht, uns aber ein Stück weit auch was lehrt?
Das sind zwei sehr spannende Gedanken. Ich glaube zum einen, dass es nicht die perfekte Erziehung gibt. Und ich glaube, egal wie behutsam eine Person aufwächst, dass auch da sich Glaubenssätze etablieren. Das nämlich sogar auch sehr häufig war, dass es viele Menschen gibt, die eine sehr behutsame Kindheit haben, aber dass es auch zu behutsam gibt. So, und dass diese Menschen dann sich zum Beispiel weniger zutrauen, weil immer ne, versucht wurde, die zu beschützen und weil immer irgendwie gesagt wurde, hey, nee, ich mach das für dich und die dementsprechend nicht irgendwie selbstständig werden oder so. Also auch da können sich ja auch in die Richtung Dinge ergeben. Und ich glaube, am Ende muss man auch einfach nochmal sagen, jede Mutter und jeder Vater versucht immer das Beste für seine Kinder. Und egal, wie schmerzhaft auch manche Dinge waren, das machen die nicht, um dem Kind irgendwie zu schaden, sondern weil es in dem Moment das beste Potenzial war, das Beste, was sie daraus holen konnten. Und auch wenn wir das in dem Moment nicht nachvollziehen können, ist es aber rückblickend betrachtet so, dass sie halt einfach häufig dann selber hilflos waren oder nicht wussten, wie sie es anders hätten handeln können. Und ich glaube, das einfach nochmal so sich bewusst zu machen, dass man sich so bemühen kann, wie man will, aber man wird den Kindern irgendwas mitgeben. Und es ist auch nicht nur die Eltern, sondern Erzieher, Schullehrer, Dozenten, Freunde, auch die haben einen so großen Einfluss da drauf und es hängt nicht immer nur alles bei den Eltern, bei der Erziehung ab.
Das denke ich mir auch immer, dass es zu leicht ist, da irgendwie, wenn man überhaupt von Schuld reden kann, das würde ich ja nicht mal machen, das allein in der Kindheit zu Lasten der Eltern das zu geben, sondern ich sage auch immer, ich bin an so vielen Ecken und Enden auch geprägt. Das ist ja auch schon in der Kinderkrippe. Also ich glaube, ich bin auch sehr geprägt davon gewesen, dass ich in den ersten, wenn ich es richtig zusammenkriege, kurz nach meiner Geburt musste ich nochmal ins Krankenhaus, weil es auf der Station Lungenentzündung gab und man mich zur Beobachtung da behalten musste. Und meine Mutter durfte natürlich nicht mehr mit. Die musste wieder mit dem leeren Kinderwagen nach Hause. Und ich war dann halt alleine. Ich weiß nicht, wie lange. Das reicht ja in dem Alter. Da reden wir von, ja, keine Ahnung, 10. Lebenstag oder so oder noch jünger, weiß ich nicht. Da reichen ja schon 24 Stunden, wenn da keiner da ist, ja. Und dann war ich im ersten Lebensjahr relativ häufig krank. Und also ich denke auch mal, ne, und das sind dann doch nicht meine Eltern, die dafür die Schuld tragen oder die da irgendwie einen Einfluss gehabt hätten. Ja. Genauso auch dann Kindergarten, Freundinnen, Freunde, all die Umstände. Und letztendlich, vielleicht ist es einfach aber auch so die Aufgabe von uns Menschen, im Laufe des Lebens genau da vielleicht dahinter zu kommen. Vielleicht gehört das einfach auch mit dazu, als Seele uns dem Ganzen anzunehmen und da mal zu gucken und dann entsprechend zu entwickeln.
Ja, absolut. Ich sage auch mittlerweile, auch wenn das früher natürlich schmerzhaft war, sich Themen so zu stellen, aber mittlerweile finde ich es total schön, auch Sachen aufzudecken und zu verstehen und die dann halt so zu lösen. Und ich glaube, das sich auch einfach als Aufgabe so zu machen, wenn man sich leichter fühlen möchte oder wenn man sich besser fühlen möchte, ist halt total hilfreich, weil man einfach Zusammenhänge versteht und dem Ganzen einfach auch die Möglichkeit gibt, in Frieden zu kommen mit gewissen Personen, in Frieden zu kommen mit der Vergangenheit und sich erlaubt, mehr im Jetzt zu leben. Und dafür ist es, glaube ich, total wichtig.
Ja, bin ich komplett bei dir. Du hattest das vorhin schon kurz erwähnt, auf deiner Website steht es auch nochmal, dass du die Themen in ihrem Ursprung ansprichst. Vielleicht kannst du uns da nochmal genauer sagen, was du damit eigentlich meinst.
Genau, also ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also es gibt ja die Methoden, ne, die man für sich aktiv nutzen kann, um an Themen ranzukommen. So, das heißt, wir nehmen jetzt einfach den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Natürlich kann ich jetzt jeden Tag mir eine Affirmation aufschreiben, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, solange ich das wiederhole. Vielleicht glaube ich das irgendwann.
Ganz kurz dazu, Leute, ne? Ihr wisst, meine Folge zur Affirmation, was ich davon halte. Bin ich sehr zwiegespalten.
Ja, also deswegen, also es kann natürlich irgendwie noch zusätzlich unterstützend sein, 100%, aber es ist halt ähnlich wie beim Arzt, sage ich mal, wenn man Schmerzen hat und dann der Arzt sagt, hier, nimm doch mal irgendwie Schmerzmittel, dann hilft es für den Moment, wo man die Schmerzmittel nimmt und dann sind die Schmerzen weg. Sobald man aber die Schmerzmittel aufhört zu nehmen, kommen die Schmerzen wieder. So, und das ist mit Affirmationen und mit sonstigem halt genau das Gleiche.
Super Beispiel, ja.
Dass, wenn ich die Affirmation dann nicht mehr sage, ich dann irgendwann wieder der Überzeugung bin, ich bin nicht gut genug. Und deswegen sage ich immer, es ist ein Kratzen an der Oberfläche und es ist für den Moment gut und vielleicht auch für den Moment gut, um eine Symptomlinderung zu haben, wenn es sehr extrem ist. Und ich möchte auch gar keinen verurteilen, der irgendwelche Tabletten nimmt, weil, ne, manchmal ist es auch einfach wichtig, um vielleicht zu funktionieren. Aber langfristig gesehen sollte auch sowohl beim Arzt als auch generell bei der Persönlichkeitsentwicklung immer geschaut werden, was steckt denn eigentlich hinter dem Ich bin nicht gut genug, woher kommt das? Und da setzt halt dann die Hypnose wieder an, um zu schauen, okay, wo hat das seinen Ursprung? War das irgendeine Aussage im Kindergarten? War das irgendeine Aussage von der Mutter? War das irgendeine Situation, die man erlebt hat? Und dass man da dann zurückgeht und diese Situation nochmal neu überschreibt. Also man formuliert quasi auch vor jeder Hypnose immer ein Ziel mit Gefühlen. Wie möchte man sich danach fühlen? Zum Beispiel möchte man sich leichter fühlen? Möchte man irgendwie selbstbewusster sein? Möchte man mutiger sein? Möchte man sich befreit fühlen? Und überschreibt dann diese Gefühle quasi mit dieser negativ behafteten Situation von früher. Also es ist ein Umprogrammieren des Unterbewusstseins. Klingt immer so IT-mäßig, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass das innere Kind genau das verstehen darf. So, hey, du bist genau so gut, wie du bist und ich bin stolz auf dich. Und das kommt dann halt auf Zellebene, da sind wir wieder, da kommt das dann halt an. Und dann braucht man auch keine Affirmationen mehr im Alltag, wo man die ganze Zeit sagt, ich bin gut genug, weil das Unterbewusstsein und das innere Kind es halt verstanden hat.
Und man es einfach fühlt. Man stellt es gar nicht mehr in Frage, sondern das Gefühl ist einfach nur da. Und das ist warm und das ist voll und das ist präsent. Wir setzen uns, glaube ich, mal zusammen. Ich habe schon zwei Themen.
Machen wir.
Bei mir ist es vor allem Neugierde, warum ich in manchen Situationen, also bei mir ist es vor allem dann immer in Situationen, wo ich merke, okay, ich gerate immer in gleiche Muster, immer in gleiche Verhaltensweisen. Und es nervt mich. Vor allem, wenn ich es irgendwann erkenne, dass ich ja dann doch immer irgendwo dagegen stoße und es geht nicht weiter und so. Da werden wir uns zusammensetzen und danach werde ich im Podcast berichten. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich der größte Vorteil gegenüber klassischen Gesprächsrunden? Also welcher Vorteil hat Hypnose?
Also einmal ganz klar die Schnelligkeit. Wie schnell
das Wort habe ich gerade gedacht.
Ja, ich hab gerade einmal ganz kurz überlegt, welches Wort passt am besten. Und es ist ja so, dass wir Menschen gerade in Deutschland sehr ungeduldig sind. So, und wir sind bestrebt, wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wo es immer um höher, schneller weitergeht. Und es ist halt sehr, sehr schnell mit Frust verbunden, wenn man immer wieder redet und redet und redet und gefühlt immer nur 1% vorwärts kommt. Und ich sage immer, Hypnose ist halt einfach die Abkürzung, weil man halt nicht nur mit 5% arbeitet, sondern mit 95%. Und dementsprechend ist es ja auch einfach rein logisch betrachtet, macht es ja total Sinn, dass man so viel schneller an ein Ziel kommt, als wenn ich die ganze Zeit nur 5% irgendwie anstrebe und hoffe, dass sich 100% irgendwie ändern. Und dementsprechend ist es einmal so diese Schnelligkeit und dann aber auch Nachhaltigkeit. Weil ich habe das auch sehr, sehr häufig gesehen, dass Menschen dann in Therapie waren, denen das auf jeden Fall geholfen hat, aber sie nach Jahren wieder eingeholt wurden von den gleichen Themen, weil halt der Ursprung nach wie vor nicht gelöst wurde. Und das ist halt einfach anders bei der Hypnose. Das kann ich auch von mir sagen, die Ängste, die ich hatte, die sind nicht mehr wiedergekommen und die sind einfach weg so und die haben sich aufgelöst und deswegen würde ich einmal sagen, wirklich diese Schnelligkeit, die Nachhaltigkeit, also es gibt für mich kein Thema, was ich damit nicht lösen kann und das hat mir zum Beispiel damals eine so große Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, egal welches Thema kommt, ich kann es wieder lösen. Und das gibt mir eine unheimliche Ruhe, weil ich weiß, selbst wenn irgendwas passieren wird, ich bin nicht wieder an dem Punkt, wo ich mal war und bin fremdbestimmt und lass mich irgendwie davon einnehmen, sondern ich gehe das dann halt an, schaue, woher das kommt und bin diese Angst dann oder diese Sorge oder was auch immer es ist, dann halt auch wieder los.
Also mich hast du ja allein schon mit, es geht schnell. Mhm. Weil es ist ja manchmal diese Ungeduld, man möchte ja so gerne so schnell ans Ziel kommen. Und bei klassischen Coachings, wo es viel ums Reden und Austauschen geht und Verstehen, das ist halt nicht in 1, 2, 3 Sitzungen erledigt, sondern das dauert halt dann schon seine Zeit, zumal man das ja auch erstmal sacken lassen muss. Also ich bin teilweise aus den Coachings raus, habe mich erstmal draußen auf die Treppe gesetzt, weil ich gefühlt so gegrillt in meinem Gehirn war mit all diesen Informationen und was da gerade alles passiert, wohingegen ich bei so einer Körpertherapiesitzung danach einfach erstmal müde bin, aber ich bin nicht geistig ausgelaugt merke dann direkt schon die Unterschiede. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Hypnose gesprochen, die du sozusagen einleitest. Jetzt gibt es ja aber auch noch das Thema der Selbsthypnose. Was hat es denn damit konkret auf sich?
Also Selbsthypnose kann man jetzt in zwei verschiedenen Hinsichten einmal sehen. Selbsthypnose gibt es einmal im Sinne von, dass ich auch Selbsthypnose mit anderen mache und dann aber auch Selbsthypnose für mich selbst. Also ich selber zum Beispiel weiß, dass ich mich in einen gewissen Zustand halt versetzen kann. Also das heißt, entweder habe ich eine Audio aufgenommen und gehe dann damit mit rein, ähnlich wie bei einer Meditation, nur dass es halt wirklich nochmal themenspezifischer und tiefer ist. Oder ich mache mir irgendeine Musik an oder ich mache es in Stille. Und dann kann ich ein Thema, wenn zum Beispiel ein ungutes Gefühl da ist, eine Unruhe oder sonstiges, dann kann ich das Gefühl aufrufen und kann mit mir quasi den Prozess durchgehen, den ich auch mit Klienten durchgehe. Also das heißt, dass ich schaue, woher das kommt, was hochkommt, wie das Gefühl sich anfühlt, welche Verknüpfungen da sind. und nutze dann die Methoden, die ich halt auch so mit anderen nutze, nutze ich halt für mich selber. Das wäre die eine Art von Selbsthypnose, dass ich mich quasi in diesen Zustand begebe und Themen damit halt für mich auch lösen kann. Und gleichzeitig spreche ich aber auch von Selbsthypnose. Ich gebe immer einmal die Woche in einem Yoga-Studio so einen Hypnosekurs. Und da ist es so, dass ich eine Gruppe an Menschen habe und ich aber natürlich nicht mit jedem von denen im Gespräch sein kann. Also ich kann nicht mit 20 Leuten gleichzeitig reden und immer wieder fragen, ja, was nimmt ihr gerade wahr oder was siehst du oder was fühlst du, sondern ich leite auch etwas an und alle anderen im Raum gehen quasi mit, wie auch bei einer Meditation, nur dass es halt einfach wirklich nochmal vom Ablauf her so ein bisschen anders ist wie halt eine Meditation. Und das sind so diese zwei Arten von Selbsthypnosen, wenn ich davon spreche, was ich damit meine.
Ist denn die Selbsthypnose in der Themenbreite eingeschränkt? Also kann ich mich selbst nur hinsichtlich Stress im Alltag und was weiß ich, Aufregung selbst behandeln, Anführungsstrichen? Oder würde das auch mit den Themen gehen, die du in deiner Hypnose angehst?
Also ich würde schon sagen, dass das auch mit anderen Themen auf jeden Fall geht. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann ganz lange so einen Glaubenssatz, dass ich nicht laufen kann, weil ich halt früher Asthma hatte und dementsprechend...
Ach, laufen.
Also joggen. Laufen im Sinne von joggen. Nee, also dass ich nicht joggen gehen kann.
Ich sehe genau. Dich gerade mal, wie du so da stehst und morgens einfach mal gerade runterfällst.
Nee, sorry, ich meinte joggen gehen, weil ich halt lange Asthma hatte und dementsprechend halt nie Luft bekommen habe. Und das hat sich so eingeprägt, dass ich das nie angegangen bin. Und dann war ich glaube jetzt letztes Jahr nach 8 Jahren das erste Mal wieder laufen. Und bin 5 Kilometer gelaufen und danach habe ich einfach aus dem Nichts angefangen zu weinen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, krass, es hat sich gerade einfach was komplett gelöst. Und dann bin ich aber in dieses Gefühl komplett reingegangen und bin halt zum Ursprung zurückgegangen und geschaut, okay, woher kommt denn diese Überzeugung? Bin zu meinem inneren Kind gegangen, zu der kleinen Lisa, die halt angefangen hat zu glauben, dass sie halt nicht joggen gehen kann. Und habe das da dann halt auch nochmal auf der Ebene gelöst, damit sich das halt auch nochmal wirklich am Ursprung halt auch noch zusätzlich lösen kann und nicht nur in dem Moment halt sich befreiend anfühlt, sondern dann halt wirklich nachhaltig gelöst ist. Und dementsprechend kann man da schon auch andere Themen angehen.
Und da begibst du dich dann auch rein, indem du dich in entspannte Situation begibst, ruhig atmest, Augen zumachst und erstmal nur reinfühlst und dann automatisch immer weiter runtergehst.
Ja. Genau. Also dadurch, dass ich mittlerweile einfach so viel Erfahrung in dem Bereich habe, ich muss mich mittlerweile halt einfach nur noch hinsetzen, bin recht schnell auch schon drin, weil es einfach für mich ein sehr, sehr gewohnter Zustand ist und ich da dann einfach sehr schnell auch reinkomme. Das habe ich auch manchmal, dass wenn ich bei geführten Meditationen, also ich meditiere halt jeden Tag oder mache Selbsthypnose, eins von beiden, und wenn ich eine geführte mache und merke, okay, irgendwie ich biege gerade eine Richtung ab, wo ich merke, okay, es trifft mich gerade noch viel, viel tiefer, als die Meditation eigentlich gehen würde, dann mache ich die auch aus und gehe dann selber in die Selbsthypnose rein.
Ah, spannend. Genau. Ich habe gesehen, dass du jetzt jeden Tag fleißig meditierst. Ich habe es bei Instagram schon verfolgt.
Ja, genau.
Ja, du bist ja da Profi drin, aber hast du denn einen Tipp für Anfängerinnen und Anfänger, in so eine Selbsthypnose reinzukommen? Also wie ich das am besten mache? Also ruhige Umgebung haben wir schon mal gelernt.
Ja, wobei das gar nicht so dringend notwendig ist. Also ich würde auch genauso, wenn ich jetzt merke, draußen überrollt mich irgendwas, dann würde ich es auch draußen hinbekommen.
Mhm. Aber du bist ja geübt.
Genau, ja. Also ich glaube, ich finde es total schwierig. Also ich glaube natürlich, einmal Meditation hilft. Und wenn man da aber merkt, irgendwie kommt mehr, dass man das dann vielleicht auch ausmacht. Das ist so die eine Sache. Ich glaube aber, am einfachsten ist es tatsächlich für die Menschen, die ich selber schon mal begleitet habe, weil die vom Ablauf her wissen, wie ist das. Und dann kann ich denen halt einzelne Tools halt besser nochmal mitgeben, weil sie die halt schon mal erfahren haben. Also es gibt halt so Sachen wie EMDR, Augenwischen ist das, was ich dann halt zum Beispiel Klienten halt noch mitgebe. Aber was man jetzt so zum Beispiel aktiv auch einfach tun kann bei unangenehmen Gefühlen oder wenn man zum Beispiel irgendwie eine Blockade irgendwo spürt, dass man wirklich mal die Augen zumacht und sich vorstellt, okay, wo ist dieses Gefühl gerade im Körper, und sich das dann vor das innere Auge halt stellt und sich anschaut, okay, wie sieht dieses Gefühl aus? Ist das ein schwarzer Kreis? Ist das irgendwie ein Feuer? Ist das irgendwas Spitzes? Und dann mit den Submodalitäten spielt, heißt, was ist das Erste, was du daran ändern kannst? Ist das die Farbe? Ist das die Konsistenz? Ist das die Größe? Und damit dann halt rumspielst und schaust, okay, wie fühlt sich das an, wenn jetzt dieser schwarze große Kreis auf einmal pink ist und Glitzer hat und vielleicht irgendwie flüssig ist. Wie ist es, wenn du das jetzt so vor dir siehst? Und oft ist dann dadurch halt auch schon einfach ein Gefühl, was sich dann wieder gelöst hat und das kann man dann wieder neu einnehmen. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene kleine Sachen, die man halt so machen kann. Aber das ist, glaube ich, so das, was am einfachsten zu erklären ist, wenn man selber noch nicht die Erfahrung mit Hypnose gemacht hat.
Okay, das probiere ich definitiv aus. Also finde ich super spannend. Tatsächlich hatte ich auch schon in so Sitzungen, dass es dann auch hieß, okay, was siehst du denn da? Und verändere das doch mal. Und da habe ich gedacht, warum soll ich das denn verändern? Ah. Mhm. Okay, macht Sinn.
Ja,
also ich finde es ein mega spannendes Thema. Also nicht nur Selbsthypnose, sondern Hypnose generell. Für mich macht es das vor allem attraktiv, weil es so dieses, es geht halt nicht um dieses Dauergelaber im Kopf. Ja. Ich bin für jemanden, der ständig im Kopf unterwegs ist, ist Hypnose gerade ein sehr attraktives Tool, um mal eher auch ins Fühlen zu kommen, mal den Körper antworten zu lassen, mal ans Unterbewusstsein gehen zu können. Und ich dadurch ja auch nicht ins Vermeiden gehe, weil wenn ich nur im Reden bin, dann kann ich ja einfach auch vermeiden aktiv. Natürlich. Und kann ja sagen, ach naja, ja. Und bei Hypnose habe ich so den Eindruck, was ich jetzt so mitnehme von unserem Gespräch, dass das wirklich so ein tiefes Hinschauen ist. Und dann nicht nur hinschauen, sondern vor allem so ein Hinfühlen und sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der Kasus Knaxus, sich darauf einlassen können, vertrauen können. Man ist in einem sicheren Raum, also es kann ja nichts passieren. Wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie, dass uns jemand unterbrechen könnte, anfallen könnte. Bestenfalls ist man ja sowieso irgendwo allein.
Ja.
Finde ich mega spannend. Also mich hast du damit echt total fasziniert. Also ich werde das definitiv ausprobieren. Also es ist echt ein Thema, wenn man mit nicht reden nicht weiterkommt.
Total.
Und sich keine Veränderung einstellt.
Man begegnet halt sich selbst so, ne, dem wahren Kern, so was eigentlich dahinter steckt. Und deswegen, ja, es ist halt so tiefgründig.
Ich habe ja am Anfang gesagt, es geht heute um Hypnose als Coaching-Methode, als Coaching-Tool und habe ja so ein bisschen die provokante Frage gestellt, okay, ist das jetzt die Abkürzung, um alte Muster zu durchbrechen und so eine Heilung zu schaffen? Würdest du sagen, ist es eine Abkürzung?
1000%.
Dankeschön.
Also das kann ich gar nicht anders beantworten. Ich muss da auch gar nicht so viel mehr zu sagen, weil wenn ich gewusst hätte, dass es Hypnose gibt, hätte ich sofort gewählt, weil mir der andere Weg einfach zu lange gedauert hätte.
Ah, Lisa, ganz, 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 ganz lieben Dank. War ein mega spannendes Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe echt viel mitgenommen. Und es würde mich echt freuen, wenn wir beide mal zusammenarbeiten.
Ja.
Das finde ich klasse. Da sprechen wir gleich drüber.
Machen wir sehr, sehr gerne. Ich fand es auch super, super spannend, total angenehm. Und vor allem auch danke für deine sehr, sehr spannenden Fragen. Man merkt ja auch, dass du dich schon sehr mit dir beschäftigt hast und dass du in dem Bereich auf jeden Fall auch nicht erst seit gestern bist. Und deswegen danke dir da auf jeden Fall und auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Klasse, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag und vielleicht kommen wir ja zu einer weiteren Folge zusammen. Wir werden sehen.
Ja, so machen wir es.
Tschüss, Lisa.
Ich wünsche dir auch. Ciao.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.